Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12termann.at.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Christoph Bosneck und heute melde ich mich mit einem doch recht breiten Grinser zur dritten Ausgabe unseres EM-Tagebuchs. Ja, Österreich hat die Niederlande mit 3:2 besiegt und steht nach dem geilsten Spiel der EM, wie die Bild-Zeitung schreibt, als Gruppensieger im Achtelfinale. Und wir wollen heute die Gelegenheit nutzen und ein erstes Fazit der Gruppenphase ziehen und erfahren, wie groß die Euphorie der österreichischen Fans bei der EM aktuell ist. Und dazu habe ich heute Laola 1-Chefredakteur Harald Prantl bei mir zu Gast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo und danke für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Sehr cool. Genau, du darfst ja die EM für Laola 1 vor Ort begleiten. Nimm uns gerne kurz mit, wie die Stimmung gestern nach dem Schlusspfiff war. Und vielleicht weißt du ja auch, wie lange die Spieler und Fans noch gefeiert haben nach dem Spiel.
Ich muss eins vorweg schicken, meine Euro-Reise hat tatsächlich mit euch begonnen, weil ich im Flieger nach Berlin euren Podcast mit Lars Konetka gehört habe, der mir sehr gut gefallen hat.
Dankeschön.
Ja, Stimmung gestern war großartig. Ich war vor dem Match bei den Fans am Breitscheidplatz, wo so der Fan-Treffpunkt war, witzigerweise fast gleichzeitig mit Franco Foda gekommen. Der hat es recht nett gehabt bis zu dem Zeitpunkt, wo ihn der Erste dann entdeckt und erkannt hat. Und dann war doch eine sehr große Traube rund um ihn herum. Also sogar Franco Foda ist gefeiert worden gestern. Also man merkt, die Euphorie in dem Land ist sehr, sehr groß. Die Stimmung im Stadion war wirklich ausgezeichnet. Also es waren gefühlt, glaube ich, schon ein paar Holländer mehr als Österreicher. Die waren dann aber relativ schmähstart nach dem starken Beginn des ÖFB-Teams. Und ist dann bis auf die kurzen Phasen nach dem Ausgleich eigentlich so geblieben. Also es war von der österreichischen Stimmung her auf jeden Fall das Beste dieser drei Euro-Spiele. Die Gesichter nach dem Spiel, weil ich gehe dann so irgendwie ums halbe Stadion, um zur Mixzone zu kommen. Die holländischen Gesichter sind mir sehr bekannt vorgekommen. Die habe ich nämlich schon einmal gesehen, nämlich als ich damals in Amsterdam war, als Salzburg Ajax weggeschossen hat. Ungefähr genauso haben die damals reingeschaut. Gefeiert worden ist, denke ich, recht lange. Ich bin so gegen Mitternacht dann Richtung Hotel aufgebrochen. Da quer ich den Kurfürstendamm und da war noch einiges los. Waren einige Österreicher in diversen Lokalen. Und ich glaube auch beim ÖFB-Team ist gestern noch recht lange gefeiert worden. Also es sind die Familien gekommen, es haben die Frauen übernachten dürfen im Schlosshotel. Es war der Geburtstag von David Alaba ja unmittelbar davor. Wahrscheinlich lesen wir es heute oder morgen in der Bild-Zeitung, was die ÖFB-Spieler sonst noch so getrieben haben.
Ja, das werden wir sicher noch irgendwie herausfinden. Bevor wir dann vielleicht kurz über das, oder gar nicht kurz, aber bevor wir da über das Spiel gegen die Niederlande reden, nur eine kurze Frage in dem Fall zu deinem Alltag während der Euro. Wie schaut da so ein Arbeitstag für dich aus? Welche Termine, Aufgaben fallen an und bleibt da auch Zeit, sich ein bisschen die Stadt und Sehenswürdigkeiten anzuschauen?
Viel habe ich noch nicht gesehen von der Stadt, außer den langen Fußmärschen, die ich jeden Tag zu diversen Terminen habe, weil das doch sehr weitläufig da alles ist. Die Struktur gibt der ÖFB vor. Es ist in der Regel um 11.45 Uhr ist öffentliches Training. Das ist eine Viertelstunde offen für uns. Das ist hinter dem Olympiastadion beim Amateurstadion von Hertha BSC. Der Neuigkeitswert hält sich in der Regel in Grenzen, aber man schaut dann doch immer hin, um zu schauen, ob alle trainieren und ob alle fit sind. Danach zieht der Journalistentross weiter zur Messe. Dort ist das Pressecenter des ÖFB eingerichtet. Da ist dann immer so circa um 14 Uhr ein Medientermin, meistens mit zwei Spielern. Es waren aber auch schon mal Schöttl und Konetka zum Beispiel da. Das heißt, wir machen dann, das ist dann so eine Pressekonferenz, die machen wir dort. Dann bleiben wir eigentlich dort und arbeiten dort. Und ich schätze mal so irgendwann um 17, 18 Uhr in der Regel bin ich dann wieder in der Unterkunft. Und ja, dann ist eh keine Zeit für Sightseeing, weil dann muss ich hier Fußball schauen im Fernsehen.
Und gestern hast du ja Österreichs Sieg über die Niederlande gesehen. Und dir ist es wahrscheinlich auch so ergangen wie vielen, die vor dem Spiel auf die Startaufstellung geschaut haben. Waren doch einige Überraschungen wieder dabei. Baumgartner dann so, Leimer auf der Bank geblieben. Schmidt in der Offensive, was war da so deine Reaktion, als du dir die Aufstellung gestern angeschaut hast?
Es hat vor allem Ralf Rangnick dann eh nach dem Spiel auch deutlich gesagt, dass er die Aufstellung noch einmal umgedreht hat, nach diesem Spiel zwischen Kroatien und Italien. Also ich denke, dass der ein oder andere, und dann nenne ich jetzt namentlich einmal Wöber, Brass und Schmid, nicht gespielt hätten, wäre dieser italienische Ausgleich gegen Italiener, gegen Kroatien nicht gefallen. Ich war dann auch gar nicht einmal so überrascht, weil es irgendwie logisch war. Also man hat auch mit dieser Aufstellung davon ausgehen können, dass das jetzt keine 0-5-Abfuhr gegen die Niederlande wird. Und da war es schon schlau, den einen oder anderen Schlüsselspieler fürs Achtelfinale zu schonen. Und letztendlich ist es ja dann noch komplett aufgegangen. Also es hat ja sogar Ralf Rangnick bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, jetzt wissen wir, dass der Kader auch in der Breite besser ist, als man das vielleicht und als ich das vielleicht erwartet habe, Zitat Ralf Rangnick. Also ich glaube, da hat schon sehr viele Gewinne gegeben bei der gestrigen Aufstellung.
Ja, du hast es angesprochen, es hat sehr gut funktioniert. Österreich hat wieder ein sehr schnelles Tor geschossen, das über Alexander Prass, der von Beginn an gespielt hat, eingeleitet wurde. Kann man sagen, Wehne hat jetzt auch ganz gute Leistungen gezeigt, dass Österreich auf der Linksverteidigerposition aktuell keine Sorgen mehr hat?
Ja, würde ich aktuell so sagen. Ich finde, dass Brass, also offensiv natürlich großartige Leistung gestern. Man merkt auch, dass er sich als Linksfuß natürlich wesentlich leichter tut in Offensivaktionen als Mwene, sich den Ball relativ schnell so herzurichten, dass er flanken kann. Das war dann ja auch bei dem 1:0 der Fall. Man muss aber schon auch dazu sagen, man merkt, dass Alexander Brass jetzt kein gelernter Verteidiger ist. Also vor allem bei den 1-gegen-1-Situationen gegen Malen hat er sehr oft den Kürzeren gezogen. Also da ist Mene natürlich wesentlich stärker. Aber es ist gut, dass es da jetzt zwei Optionen gibt, wo man sich bei keiner großartig irgendwie einen Kopf machen muss. Also es wäre auf der rechten Seite gestern schon ein bisschen spannender gewesen, weil als Bosch dann die gelbe Karte gesehen hat und so irgendwie gefühlt, ja, eine dumme Attacke und der sieht gelb-rot. Und wir haben dann auf der Tribüne unter den Kollegen tatsächlich gerätselt, wen wechselst du denn jetzt ein, wenn du den Bosch auswechselst? Weil da hätte es de facto keine Option geben. Ich sage mal, Flavius Danilio hat sich mit der Leistung in der Schweiz jetzt nicht unbedingt aufgedrängt, um es nett auszudrücken. Ja, und dann wären nicht mehr viele Möglichkeiten gewesen. Wene natürlich, aber der war auch gelb gefährdet. Und dann vielleicht noch irgendwie Conny Leimer und der war auch gelb gefährdet und ist dann eh im Mittelfeld eingewechselt worden. Ja, also links keine Sorgen. Rechts, solange Bosch nicht irgendwie gesperrt oder verletzt ist, auch keine aktuell. Aber ein bisschen mehr.
Ja, genau, du hast Malen ja schon angesprochen, der nach etwas mehr als 20 Minuten eine Riesenchance vergeben hat. Dann auf der Gegenseite kurz vor der Pause Arnautović glücklos geblieben. Nach dem Wiederanpfiff das schnelle 1-1 der Niederländer nach einem Ballverlust von Grilic, der dann dafür auch wieder zum 2-1 assistiert hat. Und da hat Romano Schmid getroffen, der ich glaube, sogar zum ersten Mal in einem EM-Spiel gestartet hat. Was sagt das über das Team aus, dass auch Spieler aus der zweiten Reihe sich eigentlich fast nahtlos einfügen können in so einem wichtigen oder in so einem großen Spiel, wenn man das so sagen kann?
Genau das ist eine Qualität, die du in einem Turnier, das länger als 3 Spiele dauern soll, brauchst. Also es funktioniert nicht nur mit 11 Spielern und das ist natürlich die sehr, sehr erfreuliche Erkenntnis des gestrigen Tages, dass es auch mit den Spielern, sagen wir mal, 12, 13, 14 und 15 ausgezeichnet funktioniert. Wobei ich mir fast schwer tue, Romano Schmid als zweite Reihe zu bezeichnen, weil der ja gerade auch was die Euro-Vorbereitungsspiele angeht, für mich schon ein großer Gewinner war und schon sehr laut an die Startelf angeklopft hat. Jetzt durch die Sperre von Wimmer gehe ich auch davon aus, dass der in einem Achtelfinale höchstwahrscheinlich spielen wird. Und das hochverdient, weil die Vorstellung gestern war wirklich aller Ehren wert. Also nicht nur, dass er Kopfballtor erzielt, das war, glaube ich, das zweite in seiner Karriere, sondern auch im Spiel gegen den Ball. Also wenn man sich anschaut, wie viele Bälle der auch erobert hat auf der rechten Seite, das war schon richtig stark.
Genau, und wenn man dann weiter im Spielfilm gehen, sozusagen, hat Österreich dann nochmal den Ausgleich kassiert, hat sich davon aber nicht beirren lassen. Sabitzer hat dann das 3:2 geschossen. Was ich auch spannend fand, dass er da bei dieser Aktion nicht in die Mitte gespielt hat auf Gregoritsch, der sich freigelaufen hat, sondern sich selbst ein Herz genommen hat und den Ball in die Maschen gehauen hat. Ist das vielleicht auch so eine Qualität des Nationalteams, oder die sich in den vergangenen Jahren herausentwickelt hat, dass man in die eigenen Fähigkeiten vertraut, auch auf die Fähigkeiten der Mitspieler vertraut und auch den Willen hat, so ein Spiel zu gewinnen, was man nicht unbedingt gewinnen musste, weil man ja schon relativ sicher im Achtelfinale stand?
Ja, zum Selbstvertrauen sehe ich definitiv so. Und das hört man eigentlich, seit die Euro-Vorbereitung begonnen hat, in jeder Wortmeldung von jedem Spieler. Und das sind tatsächlich nicht nur leere Worthülsen, sondern das ist wirklich der Glaube daran, wir können jedem Gegner sehr, sehr unangenehm werden. Wir können jeden Gegner schlagen, wenn wir am Leistungslimit, unterwegs sind. Und das ist eine Erkenntnis, die sich natürlich durch Testspiele gegen Italien, Deutschland und wie sie alle heißen, halt wirklich manifestiert hat in den Köpfen dieser Spieler. Und das ist extrem, extrem wichtig. Und das ist eine Mentalität, die wir jetzt als Österreicher vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten nicht so in uns getragen haben. Das ist halt irgendwie so klassisch deutsche Mentalität auch. Und das passt schon ganz, ganz gut, vor allem im Fußball, wenn man eine deutsche Mentalität hat. Und ja, die Mannschaft, es glaubt nicht nur jeder an sich selbst, sondern die Mannschaft glaubt einfach an ihre Stärke im Kollektiv. Und das ist ja auch unerlässlich, um dieses Spiel zu praktizieren, das Ralf Rangnick praktizieren will. Und das Spiel ist halt einfach für jeden Gegner extrem unangenehm. Also man hat es auch gestern bei den Niederländern gemerkt, also ich glaube, denen hat die ganze Partie keine Sekunde in den 90 Minuten Spaß gemacht. Und dann natürlich Weltklasse gemacht von Sabitzer bei dem Tor, muss man schon auch sagen. Also dieser kurze Moment, wo er verzögert und dann dadurch sich eigentlich selbst das kurze Eck aufmacht, war schon, abgesehen von der Entstehungsgeschichte des Tors, ganz großer Sport.
Ja, genau, du hast es angesprochen, dass das Selbstvertrauen im Team sehr groß ist, im gesamten Team. Ihr habt dann auch noch mal über die vergangenen beiden Europameisterschaften nachgedacht, nach dem Spiel. Da ist mir eingefallen, dass bei der EM 2016, dass es da zu Lagerbildungen gekommen sein soll. Da war auch von Tellerwürfen die Rede in Medienberichten. Bei der EM 2021 sollen die Spieler das Heft in die Hand genommen und gegen Italien aus eigenem Antrieb ein bisschen offensiver gespielt haben. Aktuell wirkt das alles gar nicht so. Also es wirkt alles sehr, sehr harmonisch. Rangnick hat kurz vor dem Start des Turniers den Bayern abgesagt. Baumgartner nach dem Tor gegen Polen ist zu Rangnick gesprintet, hat ihn umarmt und Arnautović und Rangnick haben auf der PK vor dem Niederlandespiel sehr gut harmoniert. Ist das Team auch abseits des Platzes eines der harmonischsten Nationalteams der letzten Jahre? Wie bekommst du das vielleicht auch bei den Trainingseinheiten mit?
Ja, sehe ich auf jeden Fall so. Also einerseits über die Autorität dieses Trainerteams brauchen wir ja, glaube ich, eh nicht reden. Also die wissen, was sie tun, und die Mannschaft vertraut Ralf Rangnick und seinem Staff voll und ganz. Also da kommt es eher nicht dazu, dass da innerhalb der Mannschaft irgendwie die Taktik umgeworfen und neu besprochen wird. Und die Stimmung ist tatsächlich innerhalb der Mannschaft sehr, sehr gut. Ich meine, auch da natürlich, es sagt eh immer jeder, dass die Stimmung gut ist und dass alle zusammenhalten. Aber man merkt es einfach bei diversen Kleinigkeiten in dieser Mannschaft. Also angefangen damit, dass David Alaba tatsächlich da rund um die Uhr bei dem Team ist. Das ist ja für einen Spieler des Kalibers David Alaba ja alles andere als selbstverständlich. Das muss man schon auch so sagen. Man merkt es bei diversen Medienterminen, also ich meine, gut, das Pärchen Gregoritsch und Baumgartner ist ja sowieso schon inzwischen legendär, ich glaube auch innerhalb des Teams. Natürlich sind nicht alle die allerbesten Freunde. Kann ja auch nicht sein bei einer Gruppe von 26 Spielern und dann noch einmal so viel und ein bisschen mehr Betreuern. Aber was halt da ist und was vielleicht in der Vergangenheit nicht da ist, ist zumindest eine extreme Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüber. Das mag auch damit zu tun haben, dass der ein oder andere einfach älter und reifer geworden ist. Ne? Also wenn ich mir die Rolle anschaue, die Marko Arnautovic innerhalb dieses Teams aktuell spielt, das war 2016 sicher noch nicht so. Und ist ja auch dadurch ein bisschen zu Lagerbildung gekommen. Aber insgesamt wirkt das halt einfach sehr, sehr homogen alles. Und ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass da Teller fliegen, außer bei irgendwelchen Feiern vielleicht.
Ja, es kann gut sein, dass da gestern vielleicht der eine oder andere Teller geflogen ist nach der Feier zum Gruppensieg. Ja, Österreich hat jetzt zahlreiche Bestmarken auf- und eingestellt während der Euro, die teilweise bis Córdoba zurückreichen. Teamchef Rangnick hat gestern gesagt nach dem Spiel, dass es jetzt erst so richtig losgeht, mit dem Einzug ins Achtelfinale, wo man in Leipzig auf Georgien, Tschechien oder die Türkei treffen wird. Wahrscheinlich wird es da eher Tschechien oder die Türkei werden? Das wird sich heute am Mittwoch entscheiden. Das klingt auf den ersten Blick nach Gegnern, die man schlagen kann, oder?
Ja, ich meine, wir können sowieso jeden schlagen, wenn wir gut genug performen. Ja, natürlich klingt das super. Ich würde mir ganz ehrlich die Türkei ganz gerne fast ersparen, weil die einfach schon wissen, was auf sie zukommt. Seit dem 6:1, ich glaube, die Stärke des ÖFB-Teams ist schon auch, da jeden Gegner mit dieser extrem aggressiven Spielweise von Start weg einmal ein bisschen zu überrumpeln, weil du kannst als Trainer natürlich deinen Teams Videos zeigen und zeigen, okay, schaut's, das passiert. Aber ich glaube, wenn du dann am Platz stehst als Spieler, ist das schon noch einmal in den ersten Minuten so gegen Österreich so ein puh, Org, was da gerade passiert, Momente. Dieser Überraschungseffekt fiel ja natürlich gegen die Türkei weg. Aber ja, also bei dem, was wir sonst an potenziellen Gegnern als vor allem Gruppendritte gehabt hätten, dürfen wir uns jetzt bei den dreien nicht beschweren. Aber natürlich müssen auch da die Spiele erstmal gespielt werden und Österreich hat jetzt ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Also wird zumindest in der Öffentlichkeit schon auch und sicher in diesen Duellen auch eher als Favorit gesehen. Gut möglich, dass die Mannschaften sagen, okay, lassen wir die mal spielen, überlassen wir denen mal den Ball. Was jetzt aber auch nicht unbedingt von Nachteil ist, wenn wir es gestern gesehen haben in der Anfangsphase gegen die Niederländer. Also ich habe dann nach dem 1:0 kurz geschaut, da waren, glaube ich, über 80% Ballbesitz des ÖFB-Teams zu diesem Zeitpunkt. Ja, aber es ist natürlich von der Auslosung her und auch in diesem unteren Turnierbaum zu sein, so dass es jetzt eher kein Fehler ist, Gruppenerster geworden zu sein.
Glaubst du, dass das auch ein Vorteil sein kann, dass man einen Tag länger regenerieren kann und der Spielort auch vom Teamcamp in Berlin nicht sehr weit weg ist? Also eine lange Anreise oder ja, Deutschland ist jetzt nicht das allergrößte Land, aber man erspart sich auf jeden Fall eine lange Anreise.
Ist auf jeden Fall ein Vorteil. Man erspart sich einen Flug. Ralf Rangnick hat gestern schon gesagt, das sind, glaube ich, exakt 1 Stunde 15 mit dem Bus. Also ich gehe davon aus, dass sie nicht fliegen, sondern dass sie wirklich im Schlosshotel in den Bus einsteigen und in Leipzig wieder beim Stadion wieder aussteigen, was schon sehr, sehr angenehm ist. Es sind jetzt 6 spielfreie Tage, was für die Regeneration, vor allem für Spieler wie Philipp Lienhardt, die jetzt nicht viele Partien in den früheren Beinen haben, sind Gold wert. Christoph Baumgartner dürfte irgendwie ein bisschen mit dem Knie Probleme gehabt haben vor dem Spiel. Also der freut sich sicher auch über den einen oder anderen Tag mehr. Und so ist es perfekt. Also du spielst in Leipzig, du kannst weiter in Berlin bleiben, du würdest ein Viertelfinale wieder in Berlin spielen. Der einzige, vielleicht ein bisschen Wermutstropfen ist, durch diesen spätestmöglichen Achtelfinaltermin, dass du dann zu einem Viertelfinale halt Spur weniger Regeneration hättest als ein Gegner.
Aber da müssen wir ja erstmal das Achtelfinale gewinnen und dann
Genau. Wir
können wir
wollen auf
darüber
jeden Fall schauen,
nachdenken.
ja.
Genau. Ja, kommen wir langsam schon zum Abschluss. Ich habe gestern ein Video gesehen von einem österreichischen Fan, der ins Mikrofon, ich weiß nicht mehr, welches Medium das war, aber geschrien hat, wir sind Weltmeister. Also die Euphorie ist auf jeden Fall im Land wieder sehr, sehr groß. Wie sollten die Medien das Ganze jetzt einordnen? Soll man auf die Euphoriebremse steigen, oder darf man das auch durchaus zelebrieren, das Weiterkommen und die doch sehr, ja, großen Erfolge für das österreichische Nationalteam seit längerer Zeit?
Ich glaube, dass man es jetzt in den nächsten Tagen einmal durchaus zelebrieren darf. Ich glaube, dass das der österreichischen Fußballseele schon ganz gut tut und dass es jetzt auch nicht angebracht wäre, jetzt da am Tag nach so einem Sieg sich hinzustellen und zu sagen, wartet einmal ab, Freunde, so toll ist das gar nicht. Das haben wir bei der letzten Euro auch geschafft, ins Achtelfinale einzuziehen. Ich glaube, dass das jetzt im Laufe der nächsten Tage die Verantwortlichen des ÖFB-Teams schon auch zum Teil dann machen werden, langsam einmal, ja. Und da ein bisschen darauf hinweisen, dass das jetzt kein Spaziergang ins Finale wird, irgendwie gefühlt. Das haben sie ja nach diesem 6:1 gegen die Türkei damals auch sehr, sehr gut gemacht, da ein bisschen die Balance zu halten. Aber ein bisschen Euphorie gehört schon dazu und ich finde, ja. So oft haben wir jetzt nicht fußballerische Erfolge, dass wir nicht die Feste schon auch feiern müssen, wenn sie fallen.
Ja, also ich muss sagen, der Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Ich denke, wenn Österreich gut spielt, kann man das durchaus schon auch gut finden. Genau, also wir werden heute auf jeden Fall sehr gespannt auf die Spiele der Gruppe F blicken. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Überraschung, so überraschend wie Österreich gestern noch Gruppensieger geworden ist durch das Unentschieden zwischen Frankreich und Polen. Einstweilen bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Und wünsche dir noch viel Spaß bei der Euro.
Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte.
Und wir hören uns dann spätestens nach dem Achtelfinale wieder. Danke fürs Zuhören und viel Spaß noch mit der Europameisterschaft.